Was ist das für ein abartiger Sound bei dir, Daniel?
Bitte was?
Was ist das für ein abartiger Sound bei dir?
Ich weiß nicht, was du meinst.
Was knusperst du?
Ich habe heimlich Chips gegessen.
Ganz heimlich.
Ich habe mir überlegt, heute werde ich ganz rebellisch auflehnen und einfach Chips essen während der Aufnahme. Bam, was willst du machen, ne?
Ja, kann ich nichts machen. Da sind mir absolut die Hände gebunden. Hier, wenn du jetzt hier direkt im selben Raum sitzen würdest, würde ich sie dir einfach wegfuttern, aber so kann ich leider nicht eingreifen.
Nein, ich werde es natürlich nicht machen. Ich kenne es ja. Deswegen Verzeihung nach da draußen, wenn diese Chip-Sounds etwas laut waren. Ich wollte Fabian damit ärgern und das, euch nicht.
Ja, ich hoffe, dass ich einen Fall heute gefunden habe, der dir sowieso den Mund offen stehen lässt vor lauter Spannung, sodass du gar nicht dazu kommst, deine Chips zu verzehren. Das wäre so die Wunschvorstellung.
Das wäre eine Wunschvorstellung, allerdings steht mein Mund bereits offen vor lauter Dankbarkeit und Freude. Ich wollte ganz gerne die Gelegenheit nutzen, da du ja eigentlich meiste Zeit oder ausschließlich über Insta mit unserer Community kommunizierst, wollte ich ganz gerne die Gelegenheit nutzen, um mich bei einigen Leuten zu bedanken, die in den letzten Wochen an mich gedacht haben und so sind es bei mir einfach ein paar Geschenke angekommen, die auf, oder Wünsche sozusagen wurden mir erfüllt, die auf meiner Amazon Wishlist standen und einfach nur ein paar Namen zu nennen. Vielen Dank an Svenja, Petra oder aber auch an Steffi, das hat jetzt mit Amazon nichts zu tun gehabt. Ich habe mich unglaublich gefreut. Vielen lieben Dank, aber auch allen anderen. Dankeschön. Ich habe leider nicht bei allen so einen Namenzettel bekommen, deswegen kann ich nicht alle sagen.
Ja, das ist dann immer schade, wenn die Leute dann irgendwie die Geschenke anonym machen und man sich nicht irgendwie angemessen bedanken kann, aber ja, auf jeden Fall auch nochmal von mir danke für die, die an mich gedacht haben in der letzten Zeit. Das war echt überwältigend. Was hast du da für Chips in deiner Tüte?
Sweet Chili. Also nichts Extravagantes. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker mittlerweile geworden. Und wahrscheinlich auch, also es sind Ofenchips, ne? So die Art, die ich am ehesten, am liebsten esse.
Ja, die mag ich auch ganz gerne. Ja, aber ansonsten muss ich dich leider ein wenig enttäuschen heute, was den Fall angeht. Ich hatte ja eine kleine Umfrage gestartet und ich habe gesehen, du hast an der Umfrage teilgenommen und du hast dich für den Fall entschieden, der leider nicht gewählt wurde.
Sauerei.
Aber ich kann dir versichern, dass der auf jeden Fall zeitnah drankommt. Der ist nämlich zum einen sehr spannend, zum anderen hat der Berührungspunkte zu einem Fall, den wir schon hatten und zum dritten hat der einen sehr aktuellen Gegenwartsbezug. Also den möchte ich auf jeden Fall wahrscheinlich als nächstes sogar machen.
Und welche Vorzüge bringst du bei dem heutigen Fall mit?
Ja, der heutige Fall, der bringt einfach unglaublich viel mit, was wir generell an Fällen schätzen. Das ist ein etwas verzwickter Fall, der ziemlich unter dem Radar fliegt und der viele sehr abgefahrene Elemente mit sich bringt und der auch irgendwie für mich persönlich gewisse Parallelen zu einem anderen unserer Fälle hat, einem unserer Cold Cases. Also ich sage nicht, dass da der gleiche Täter am Werk war, aber du wirst die Parallelen auf jeden Fall bemerken, denke ich, wenn ich von diesem Fall spreche.
Gut. Haben denn die Fotos, die du gestern geschickt hast, etwas damit zu tun oder wäre das der andere Fall gewesen?
Nein, also die Fotos, die ich gestern geschickt habe, haben mit dem heutigen Fall zu tun und deswegen bin ich ganz gespannt, weil du ja direkt nach dem Versenden der Fotos gesagt hast, dass dir eine Theorie gekommen ist. Deswegen bin ich ganz gespannt, was diese Theorie ist, um zu gucken, ob du vielleicht in die Nähe der Handlung kommst.
Also, ich habe die Vermutung, dass die Dame mit diesem roten Strickpulli die gleiche Dame ist wie auf diesen beiden Phantombildern. Einmal mit Brille, einmal ohne. Das zweite Bild sieht aus wie so ein toupierter 80er-Jahre-Haarschnitt. Die Dame auf dem vierten Bild in dem Badeanzug scheint mir die Dame auf dem letzten Bild zu sein, diesem Porträtfoto, da die Nasenform sehr ähnlich ist und aber auch die Augenpartie. Ich habe Grund zur Annahme, dass das das Opfer ist. Und möglicherweise ist das ein Mordfall, der in einem Schwimmbad geschehen ist.
Ja, du bist eigentlich mit fast allen deinen Tipps daneben, aber das ist nicht weiter
schlimm. Was? Das kann ja wohl nicht sein. Was ist das denn? Das sagst du nur, weil ich Chips gegessen habe. In Wirklichkeit ist es doch so.
Nein, also
du bist... Memo an mich, nachrecherchieren. Und ihr da draußen bitte auch. Mal gucken, was er uns jetzt hier erzählt.
Du bist auf jeden Fall, mit einem Punkt hast du recht, aber dazu komme ich später. Aber die meisten anderen Theorien, die du jetzt einfach so ins Grüne geschossen hast, die waren auf jeden Fall daneben. Kurze Information für die Leute, die jetzt zuhören und natürlich gerne wissen möchten, um was für Fotos es geht. Wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann tut das. Da laden wir immer die Fotos zu den Fällen hoch, über die wir sprechen. Eigentlich auch immer alle, über die wir sprechen, es sei denn irgendwie Fotos doppeln sich oder so, dann lade ich nur so eine kleine Auswahl hoch und natürlich auf Tatortbilder verzichte ich tatsächlich auch, aber so 90% der Bilder, die wir in unseren Folgen benutzen, die werdet ihr auch auf Instagram finden. Deswegen lohnt es sich unter anderem, lohnt es sich deshalb, uns dort zu folgen und natürlich, um Teil der Community zu sein und irgendwie mit uns in Kontakt zu treten, wenn ihr das denn möchtet.
Auf jeden Fall, es lohnt sich. Und Fabian, bevor du mich eines Besseren belehrst, möchte ich einen kurzen Fernsehvorschlag äußern, und zwar einen Sehtipp. Schaut euch doch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Fabian, ich weiß gar nicht, ob du so ein Tatortgucker bist, ich schätze ja. Jedenfalls dieser letzte Tatort, Murau sucht das Glück, an. Der war großartig. Hast du ihn gesehen?
Ich war früher mal ein großer Tatortgucker, so mit meinen Eltern zusammen und dann so zu den Zeiten kurz vor unserer ersten gemeinsamen WG, da gab es in einer Kneipe in unserer Heimatstadt immer sonntags Tatort gemeinsam gucken, da bin ich öfter hingegangen. Aber irgendwie haben die, finde ich, in den letzten Jahren so krass an Qualität verloren, dass ich wirklich fast keinen mehr gesehen habe. Ich glaube, ich habe in den letzten 15 Jahren vielleicht zwei, drei Tatorte gesehen.
Ah ja, krass. Also ich gucke auch nicht so oft Tatort. Meistens passiert es folgendermaßen. Ich denke mir sonntags tagsüber, hey, das wäre ja mal irgendwie ein netter Anlass, heute Abend da mal reinzuschauen. Und dann schwuppdiwupp hat man 21 Uhr und es ist schon irgendwie zu spät. Mittendrin reinschalten ist doof. Ich weiß gar nicht, ob die live während der Mediathek verfügbar sind. Ist aber auch nicht das Gleiche irgendwie. Und deswegen gucke ich dann auch meistens keine. Dieser hier jedenfalls ist richtig gut. Der ist wirklich gut. Das ist auch, wir haben ja mal uns über den deutschen Film unterhalten, und wenn man den jetzt mal quasi aus dem Tatort-Kanon herauspickt und den einfach mal cinematografisch betrachtet oder auch einfach so aus der vom narrativen Blickwinkel einfach unter die Lupe nimmt, dann muss man wirklich sagen, dass es das ein sehr guter, gut gemachter Film ist. Mit super Schauspielern, wirklich sehr guten Schauspielern. Mit einem gewissen Witz und Humor und einer sehr interessanten Geschichte. Also der Plot, der ist gut. Also von daher, großer Tipp.
Ja, okay, werde ich im Hinterkopf behalten, wenn sich die Chance bietet, dann werde ich mal reingucken. Ich persönlich bin ja, das habe ich schon öfter erwähnt, ein großer Hörspiel- und Hörbuchfan und es gibt tatsächlich auch die Radiotatorte. Die mag ich ganz gerne. Das ist auch mal so ein Tipp, so beim Einschlafen nebenbei hören, der Radiotatort, ganz empfehlenswert. Und ich habe auch ein.
Aber, das macht er natürlich nur bitte dann, wenn er uns schon gehört hat, ne?
Ja, natürlich. Also substituieren geht nicht, nur einfach ergänzen zu uns kann man das hören.
Wollte schon sagen.
Ich habe aber auch noch einen Sehtipp. Und zwar sind wir ja immer so ein bisschen auf der Suche nach Serien, die ja witzig sind, aber auch so einen gewissen Anspruch haben. Und ich habe eine ziemlich geile Serie auf Netflix gefunden. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, die ist mir schon oft empfohlen worden. Die hatte ich auch komplett alle Staffeln auf meiner mittlerweile leider kaputten Festplatte und ich habe irgendwie nie reingeguckt, weil die Person, die mir die damals gegeben hat, den Plot irgendwie nicht so appetitlich rübergebracht hat. Also weißt du, was ich meine? Die hat einfach nicht so Bock drauf
Ja.
gemacht. Hätte ich gewusst, was ich da für ein Kleinod habe, hätte ich auf jeden Fall reingeguckt. Also es ist eine Serie, die so ein gewisses Drama mit sich bringt. Also die Hauptpersonen sind eigentlich alle so ein bisschen problembelastete Menschen, die in so einem etwas dramatischen Umfeld agieren. Aber es ist einfach saulustig, was so Situationskomik angeht, schwarzer Humor. Und zwar heißt die Serie Shameless, kennst du vielleicht. Großartig.
Ja. Ein rothaariger Hauptdarsteller, kann das sein?
Der Familienvater, also beziehungsweise es gibt
Ja.
zwei, der Familienvater hat so ein bisschen rötliche Haare und es gibt noch einen etwas deutlicher Rothaarigen, das ist einer seiner Söhne, der wahrscheinlich gar nicht sein Sohn ist und der halt so in der ersten Staffel so undercover homosexuell ist, aber guck es dir einfach an, es ist großartig, wirklich.
Ich hatte da mal reingeschaut und irgendwer hat mir auch mal davon erzählt, beziehungsweise habe ich mich mal mit Leuten unterhalten, die komplett süchtig davon danach waren. Die waren auch sehr begeistert. Erinnere mich aber kaum noch an den Kontext. Jedenfalls ist mir der Name auf jeden Fall ein Begriff.
Ja, cool. Also wie gesagt, großer Tipp, auch vielleicht für die Hörerschaft, der ein oder andere wird sich bestimmt damit anfreunden können. Guckt einfach mal rein. Steigen wir in den Fall ein, würde ich sagen.
Ja, steigen wir und belehre mich mal bitte eines Besseren.
Ja, du hast die Dame im roten Pullover erwähnt auf dem ersten Bild. Möchtest du eine kurze Beschreibung von der Dame geben für die Leute, die jetzt gerade nicht die Fotos vor sich haben?
Ja, eine junge Frau, ich würde sagen im Alter zwischen 25 und 35, tendenziell knapp über 30. Sie lächelt in die Kamera, hat braunes gelocktes Haar, so schulterlang, einen roten Wollpulli gestrickter Natur und auch passende rote Ohrringe, wie man an ihrem rechten Ohr sehen kann.
Ja,
So.
gute Beschreibung, sehr, sehr plastisch. Du warst auch mit deiner Alterseinschätzung relativ akkurat. Die Dame ist 34 zu dem Zeitpunkt, an dem das Bild entstanden ist. Das ist die 34-jährige Beverly McGowan aus Florida. Und Beverly McGowan lebt zu dieser Zeit so ein bisschen in einer tragischen Blase. Sie erholt sich gerade von zwei relativ dicht aufeinander folgenden Schicksalsschlägen. Sie hat ihren langjährigen Partner bei einem Autounfall verloren und einige Zeit danach dann eine weitere Liebe gefunden, sich einem weiteren Mann geöffnet und auch dieser Mann ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Also innerhalb relativ kurzer Zeit zwei Partner separat, unabhängig voneinander bei Autounfällen verloren.
Oh Gott, das ist schrecklich.
Also ein großer Einschnitt und ja, ein großes Drama in ihrem Leben. Und sie ist gerade so ein bisschen in unserem Fall, in unserem Einstieg des Falls, in dieser Phase, sich aus dieser Trauer zu erholen. Sie beginnt auch wieder zu daten, aber immer wenn jemand ihr emotional nahe kommt, ergreift sie die Flucht und schiebt die Menschen wieder von sich weg, weil sie einfach große Angst davor hat, wieder jemanden in ihr Leben zu lassen, den sie dann auf tragische Weise verlieren könnte.
Kann man irgendwie verstehen.
Aus einer sehr aufgeschlossenen, lebensfreudigen jungen Frau wird eine verschlossene, scheue und sozial etwas isolierte Dame und ihr Umfeld rät ihr möglicherweise zu einem Neustart in einer neuen Umgebung. Sie geht also einige Zeit schwanger mit diesem Gedanken, möglicherweise einfach ganz woanders neu anzufangen und kauft dann relativ kurz entschlossen ein Haus in Pompano Beach in Florida. Da zieht sie mit ihren beiden Katzen hin, die sie sich zugelegt hat, so als ja irgendetwas Lebendiges in ihrem Leben. Es ist 1989 übrigens, das noch zu erwähnen, also schon etwas länger her auch. Um die Kosten der Hypothek zu bezahlen oder des Kredites, den sie aufnehmen musste, um ihr Haus abzubezahlen, überlegt sie, ob sie nicht vielleicht eine WG gründen sollte, einen Mitbewohner, eine Mitbewohnerin suchen und auch einfach natürlich, um das Haus so ein bisschen mit Leben zu füllen, um sich sicherer zu fühlen, denn seit diesen tragischen Verlusten leidet sie auch so ein bisschen unter Angstzuständen und kann nicht gut alleine sein. Im Juni 1990 passiert etwas Seltsames. Ihr Bruder Steve ist gerade bei ihr zu Besuch und sie erzählt ihrem Bruder von einer etwas seltsamen Nachricht auf ihrem Anruf beantwortet, die sie am Tag zuvor bekommen hat und die sie sich nicht erklären kann. Ein Mann spricht auf diesen Anrufbeantworter, dass er weiß, wo sie lebt und dass er kaum erwarten kann, mit ihr zusammen zu sein. Und sie erkennt diese Stimme nicht und ist umso mehr verängstigt von dieser Nachricht. Sie nimmt auch diese Kassette aus dem Anrufbeantworter mit auf die Arbeit und spielt das Arbeitskollegen vor, aber niemand erkennt diese männliche Stimme. Und so wächst in ihr dann erneut die Idee, auch im Zusammenspiel mit ihrem Bruder Steve, jemanden zu suchen, der bei ihr einzieht, damit sie auch einfach ja so ein bisschen Sicherheit hat, weil sie einfach noch jemanden in dem Haus hat. Eigentlich eine total logische Überlegung.
Ja, auch so ein bisschen opportunistisch, so aus einer WG-Perspektive.
Ja,
Weißt du, wie
also
ich das meine? Also ich verstehe sie da um Gottes Willen total, ne? Aber so jetzt, wie soll ich das sagen? Ich habe ein komisches Gefühl dabei, so an einen unbekannten Menschen so eine so eine Verantwortung zu adressieren, weißt du? Also das ist ein recht seltsamer Anlass, um eine WG zu gründen. Das mit der Einsamkeit verstehe ich, aber diese Sache, dass man da auch so einen gewissen Schutz irgendwie sucht und so und auch eine gewisse Geborgenheit nach so einem Schicksalsschlag, das ist doch recht viel, was man da so an Erwartung mitbringt. Weißt du, wie ich das meine?
Ja, das stimmt. Es ist natürlich die Frage, inwieweit sie diese Erwartungen wirklich inhärent hat und auch transportiert. Also ich denke, dass man nach so einem Schicksalsschlag versucht, irgendwie wieder soziale Bindungen einzugehen und nicht alleine zu sein, vielleicht auch einfach nicht so gut alleine sein kann. Das ist total logisch. Und wie gesagt, ich glaube, im Vordergrund stand so ein bisschen die Überlegung, jemanden zu haben, der ihr finanziell Entlastung bietet in eben dem Abzahlen dieses Kredites. Und dann glaube ich, als letzte Überlegung tatsächlich zu wissen, okay, es ist noch jemand mit mir im Haus, jemand, der mich vielleicht stalkt, wird sich zweimal überlegen, ob er irgendwie ums Haus schleicht oder bei mir einbricht, wenn ich nicht alleine bin, ne? Also, du hast natürlich recht.
Naja,
Ja.
ja. Ja, nee, klar, also ich verstehe das auch alles. Alles gut, das klang jetzt für mich ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen so seltsam, was so die Grundmotivation für eine WG betrifft. Wobei ich natürlich auf der anderen Seite das auch total nachvollziehen kann. Es waren aber auch andere Zeiten. Natürlich aus heutiger Perspektive fragt man sich, hey, warum kauft man sich ein Haus, um dann jemanden einziehen zu lassen und sucht nicht direkt eine WG oder so, weißt du? Das würde ja dann auch den Prozess irgendwie des Kennenlernens vielleicht ein bisschen erleichtern. Vielleicht aber auch nicht. Alles gut.
Gut, kann ich auch verstehen, dass man vielleicht einfach ein Eigenheim haben möchte. Das ist ja auch eine Kapitalanlage für später. Und auch wenn man vielleicht im Hinblick auf eine mögliche Familiengründung ist es immer gut, Eigenheim zu haben und dass dann einfach nicht jeder vielleicht auch das nötige Geld auf der Tasche hat, das alleine zu bezahlen und dann erstmal eine WG gründet, bis es finanziell besser geht, finde ich jetzt auch gar nicht so ungewöhnlich. Aber ja, das ist natürlich jetzt alles Haarspalterei.
Ja, ist so.
Sie inseriert jedenfalls in der Zeitung und bietet einen Raum in ihrem Haus an als WG-Zimmer. Und relativ kurz darauf meldet sich eine etwa 40-jährige Frau bei ihr,
Ja.
Alice. Eine Frau mit britischem Akzent um die 40, die sich einfach als Alice vorstellt. Die fährt vor und kommt in einem sehr teuren Auto, trägt teure Designerkleidung und hat direkt so eine sehr, sehr einnehmende Wirkung. Also die beiden Frauen treffen sich das erste Mal und Alice wirkt im Prinzip wie so ein Filmstar. Die betritt dieses Haus und ist offensichtlich so eine Person, die mit ihrem Charisma direkt den Raum füllt und die beiden Frauen verstehen sich direkt sehr gut. Alice erzählt, dass sie bei IBM arbeitet und relativ kurzfristig aus London nach Fort Lauderdale, also ganz in die Nähe des Wohnortes, transferiert wurde und dort jetzt eben eine Wohnung sucht, weil sie dort arbeiten muss. Die beiden verstehen sich, wie gesagt, auf Anhieb und Beverly spricht danach auch, die telefoniert danach mit ihrer Familie und erzählt einfach, was für eine unfassbar charismatische und schöne Frau Alice war, mit was für einer krassen Ausstrahlung und ist total begeistert von ihr. Und Alice unterstreicht bei diesem ersten Treffen auch ihre Ambitionen, so schnell wie möglich einzuziehen. Und Beverly hat da auch nichts gegen. Also die fühlt sich, wie gesagt, direkt sehr, sehr wohl in ihrer Gegenwart.
Kann ich auch irgendwie verstehen, weil Alice natürlich durch dieses selbstbewusste Auftreten ihr auch automatisch ein sicheres Gefühl mitbringt. Das ist ja dann etwas, was Beverly auch gerade braucht, oder doch, würde ich jetzt mal so sagen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, glaube ich, unterhaltsam, so eine imposante Persönlichkeit irgendwie so als Mitbewohnerin zu haben.
Genau. Die beiden treffen sich dann direkt zeitnah nochmal wieder und beschließen diesmal in der Stadt was trinken zu gehen und dabei einfach so bei ein, zwei Drinks sich noch besser kennenzulernen und so die Details des Zusammenwohnens zu klären. Und
Ja.
offensichtlich sind die sich dann in der Bar relativ schnell auch einig geworden, was so diese WG-Konstellation angeht, was so die Miete und all das angeht und beginnen dann über persönliche Dinge zu sprechen und Alice erzählt Beverly, dass sie großes Interesse an Numerologie hat. Das ist so eine Pseudowissenschaft, die sich damit beschäftigt, dass es einen göttlichen Zusammenhang zwischen Nummern und verschiedenen Mustern in der Natur gibt und das auch so ein bisschen Auswirkungen auf das Schicksal von Menschen hat. Also ein bisschen wie Astrologie, aber eben mit mathematischen Berechnungen und diesen Dingen.
Okay, interessant.
sie glaubt, dass verschiedene Zahlen und verschiedene Zahlenkombinationen, die im Leben eines Menschen auftauchen, verschiedene Kräfte beinhalten und auf verschiedene Zukunftspfade hinweisen. Und Beverly ist total angetan davon. Die hat vorher noch nie was davon gehört und findet das super interessant. Alice bietet jetzt also an, ihr ein Beispiel zu erbringen.
Ja.
Sie sagt Beverly, dass es besonders gut funktioniert mit Zahlen, die sich im persönlichen Leben widerspiegeln, also die eine persönliche Bedeutung für Beverly haben. Und dass man am besten über die Zukunft eines Menschen sprechen kann mit den Zahlen auf dem Pass und dem Geburtsdatum, der Geburtsurkunde und mit der Social Security Number. Also in Amerika ist ja so, dass du so eine Sozialversicherungsnummer zugewiesen bekommst. Das ist im Prinzip deine Identität. Das ist also noch krasser in Amerika als ein Ausweis oder eine Geburtsurkunde. Also mit so einer Sozialversicherungsnummer kannst du in Amerika im Prinzip alles tun. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist.
Nee, ist mir nicht bewusst, aber es klingt ja schon jetzt wirklich nach so einer fiesen Abzockart von so einer Trickbetrügerin. Also um auf diese Tour dann irgendwie auf diese sehr intimen und privaten Daten zu kommen, mit denen man wahrscheinlich eine Menge Humbug anstellen kann.
Beverly ist da offensichtlich nicht so argwöhnisch, wie du es bist. Sie händigt ihr diese Dokumente aus und lässt sich dann da die Zukunft vorhersagen. Und Alice erzählt ihr, dass sie mit 40 Jahren ihren zukünftigen Ehemann kennenlernen wird und dass die beiden gemeinsam ein großes Vermögen anhäufen werden und halt ein glückliches Leben führen. Also im Prinzip das, was so jeder Wahrsager so seiner Kundschaft erzählt. Ne? Also so, du wirst eine glückliche Zukunft haben, es wird dir gut gehen, du bist finanziell abgesichert, bla bla bla. Also diese Menschen erzählen ja ihren Klienten und Kunden im Prinzip, was sie hören möchten.
Das, was sie hören wollen, ja genau, ja, ja.
Sie sagt aber ebenfalls voraus, dass sie zeitnah von Menschen in ihrem direkten Umfeld verletzt werden wird. Also sie soll sich ein bisschen in Acht nehmen vor Menschen, die ihr nahestehen.
Zum Beispiel vor Alice im Wunderland, Entschuldigung.
Sie spezifiziert das natürlich nicht. Sie bleibt einfach bei dieser Aussage, dass jemand, der ihr nahesteht, ihr nichts Gutes möchte.
Mhm.
Am 17. Juli 1990, ungefähr 2 Wochen, nachdem Alice eingezogen ist in diese gemeinsame WG mit Beverly McGowan, verschwindet Beverly von heute auf morgen. Und am 19. Juli erhalten ihre Freunde und Familienmitglieder Abschiedsbriefe von ihr, die ihnen allen sehr, sehr komisch vorkommen. Sie schreibt darin, dass sie sich kurzfristig entschlossen hat, ihr Haus wieder zu verkaufen und irgendwo anders ein neues Leben zu beginnen, weil sie gemerkt hat, dass diese Distanz, die sie geschaffen hat zu ihrem vorherigen Leben, einfach nicht reicht, um glücklich zu werden, dass sie es immer noch zu belastet. Und sie möchte sich von dieser Immobilie wieder trennen und irgendwo hingehen und keiner soll wissen, wohin sie geht. Sie möchte einfach ganz von vorne anfangen und diesen Ballast dieser zwischenmenschlichen Beziehungen hinter sich lassen. Und sie möchte auch, dass die Leute, wenn ihnen was an ihr liegt, ihr nicht nachforschen, sondern ihr diesen Wunsch einfach lassen, sich zu entfernen.
Mhm.
Alle diese Briefe sind am Mittwoch, den 18. Juli, abgestempelt und alle wurden aus Miami verschickt, also auch ganz in der Nähe der Ortschaft, wo sie ihre Wohnung hatte. Und alle sind tatsächlich auch in ihrer Handschrift verfasst, sodass sie zwar komisch wirken, aber dass erstmal alle hinnehmen müssen, dass sie offensichtlich von Beverly geschrieben wurden. Denn wie gesagt, es ist offenkundig ihre Handschrift und auch das Wording, also auch die Art und Weise, wie sie schreibt, ist nicht untypisch für sie.
Mhm.
Allerdings ist diese Art des Verhaltens komplett untypisch für sie. Also dieses spontan die Zelte abbrechen und alles hinter sich lassen, weil sie jemand war, der immer sehr eng mit ihrem Umfeld verbunden war und natürlich gerade nach diesen Schicksalsschlägen mit den Leuten, die ihr nahe standen, eigentlich umso stärker verbunden war. Insofern kommt das allen schon sehr komisch vor, obwohl es eben ihre Schrift ist tatsächlich.
Ja, verstehe ich.
Kurz danach erhalten ihre Familienmitglieder ein Telegramm, in dem steht, dass jemand in ihrem Auftrag das Haus verkauft hat, also eine Person, die von ihr autorisiert wurde, das Haus zu verkaufen und dass all ihre Besitztümer eingelagert wurden und für die Familie, für die Geschwister zur Abholung bereitstehen. Aber das Haus ist quasi verkauft worden und durch einen Mittelsmann. Es wird aber nicht darauf eingegangen, wer dieser Mittelsmann ist, der das Haus verkauft.
Ja.
Steve, also ihr Bruder, fährt jetzt also zum Haus, um nachzusehen, ob er da vielleicht irgendwie eine Spur findet, ob er Antworten findet. Und er findet das Haus ausgeräumt. Er findet auch Beverlys Volkswagen nicht. Also die scheint dann mit ihrem Wagen weggefahren zu sein. In dem Haus gibt es offensichtlich, da wohnt halt niemand mehr. Es ist größtenteils ausgeräumt. Es ist noch so ein bisschen Geschirr in der Spüle. Und es scheint so ein bisschen so zu sein, als ob sie da so im wie soll ich sagen, eilig ausgezogen ist. Ein paar Kleider fehlen, also so hektisch gepackt. Aber ihre zwei Katzen sind noch da, was schon wieder komisch ist für die Familie, weil sie die einfach nicht zurückgelassen hätte. Aber so offizielle Papiere fehlen, also Geburtsurkunde, also Kreditkarte, ja, okay, Adressbücher. Also
so wichtige Papiere fehlen, aber es wurde gleichzeitig was ausgeräumt, sagst du?
Ja, aber nur so ganz, ganz spärlich. Also ein paar Klamotten fehlen, ihre Katzen sind noch da, ja.
Okay, alles klar. Also dann war es nicht so, dass da jetzt irgendwie groß Möbel oder so abhanden gekommen sind. Es sah wirklich eher so aus, als ob sie gerade kurzfristig aufgebrochen ist.
Genau, also wie gesagt, in diesem Telegramm, das die Familie erhielt, wurde davon gesprochen, dass es jemanden gibt, der autorisiert ist, das Haus zu verkaufen im Namen von Beverly und dass diese Person auch autorisiert ist, Möbel einzulagern für die Familie, die halt abgeholt werden können. Aber es ist offensichtlich noch nicht passiert.
Ja.
Steve wendet sich jetzt an den Arbeitgeber von Beverly und fragt, ob denen irgendwas aufgefallen ist. Und die können leider auch nichts beitragen. Die können nur sagen, dass sie sich kurz vor ihrem Verschwinden krank abgemeldet hat. Aber dass denen dieses Telefonat komisch vorkam, weil zwar eine Frau angerufen hat, aber die nicht unbedingt wie Beverly klang. Aber aufgrund der Tatsache, dass sie halt meinte, sie sei krank, haben die gedacht, dass vielleicht irgendwie so die Stimme betroffen ist, wie das vielleicht bei einem Husten oder so wäre.
Mhm.
Das ist jetzt erstmal so das Einzige, was die Familie McGowan so hat jetzt. Also sie ist weg, sie hat diese komischen Briefe geschrieben, das Haus wird anscheinend verkauft, niemand weiß so richtig, wer sie ist.
Und wo sie ist.
Das klärt sich allerdings bald auf relativ dramatische Art und Weise. Etwa 100 Meilen entfernt von Pompano Beach geht ein Mann namens Jesse Moorhead angeln. In einem Gebiet, das so ein bisschen sumpfig ist, da versucht er so 7:30 Uhr morgens verschiedene Sumpffische in diesem morastigen Gebiet zu fangen.
Passend zu seinem Namen.
Passend zu seinem Namen, ja. Und er ist extrem auf der Hut und sehr, sehr wachsam, weil in diesen Gebieten auch Alligatoren leben. Und es ist öfter vorgekommen, dass Fischer sich einfach so sehr auf das Angeln konzentriert haben und dann hinterrücks von Alligatoren angegriffen wurden, sodass er einfach als erfahrener Angler und Einwohner dieser Gegend super wachsam ist und seine Umgebung extrem im Auge behält. Und so fällt ihm ein seltsames Paket auf, also etwas, was aussieht wie eine Tasche, die da entsorgt wird. Irgendwelche Lumpen.
Mhm.
Als er sich das näher ansieht, entdeckt er, dass es kein Beutel voller Lumpen ist, den er gefunden hat, sondern eine verstümmelte Leiche. Er ruft natürlich sofort die Polizei an und die können jetzt also eine offensichtlich nackte Frauenleiche bergen, haben allerdings keine Ahnung, wer sie ist. Der Mörder oder die Mörderin hat offensichtlich versucht, die Identifizierung zu erschweren. Die Hände wurden an den Handgelenken abgehackt. Der Kopf wurde entfernt, allerdings nur ab des Oberkiefers. Also der Unterkiefer und der Hals sind quasi noch da.
Mhm.
Aber so die obere Hälfte des Schädels fehlt mit dem Oberkiefer.
Oh.
Dadurch, dass der Hals noch intakt ist, kann man sehen, dass die Person offensichtlich an einer durchgeschnittenen Kehle verstorben ist. Es gibt eine Wunde am Bauch, wo offensichtlich eine Tätowierung herausgeschnitten wurde, um eben die Identifizierung zu erschweren. Und so kann man erstmal nicht sagen, man weiß halt nur, es ist eine nackte Frauenleiche, aber es klärt sich extrem schnell, dass es Beverly McGowan ist, eben weil der Unterkiefer noch intakt ist und weil der oder die Mörder ein Tattoo übersehen haben an ihrem Knöchel. Da hat sie so eine Lotusblüte tätowiert und die ist noch da. Und diese Wunde am Bauch deckt sich mit einem Tattoo von Klopfer, also der Hase aus Bambi von Disney, kennst du vielleicht?
Glaube ja.
Den hatte Beverly auf dem Bauch tätowiert und das deckt sich halt genau mit der Stelle und so ist halt relativ schnell klar, als man dann ihre Familie konsultiert, dass da ihre Leiche gefunden wurde.
Ja.
Sie wird also schon am 21. Juli formell identifiziert durch ihre Familie, also wer auch immer die Leiche da loswerden wollte und diese Identifizierung erschweren wollte, der hat das nicht sonderlich gut gemacht. Einen Tag später steht schon fest, wer sie ist.
Ja.
Die Polizei befragt jetzt natürlich ihr Umfeld und natürlich fällt denen allen nur diese geheimnisvolle Mitbewohnerin Alice ein.
Na klar, ja.
Keiner weiß allerdings, wie sie heißt oder wie sie komplett heißt, wie sie aussieht. Allerdings kann der Barkeeper aus der Bar, wo die beiden sich getroffen haben, um so ein bisschen die WG-Genauigkeiten zu besprechen, der kann ein Phantombild anfertigen. Das ist dieses erste gemalte Bild, das ich dir geschickt habe.
Ja.
Das ist also alles, was die Polizei jetzt hat. Sie hat diesen Namen Alice. Sie wissen, das ist eine um die 40-jährige englische Frau, die offensichtlich für IBM arbeitet, die sehr charismatisch ist, offensichtlich gut verdient, sich teuer kleidet und die ungefähr so aussieht wie auf diesem Phantombild.
Ja.
Mehr allerdings finden sie nicht. Von Beverly McGowans Konto wurde einiges an Geld abgehoben. Die Polizei befragt jetzt die Leute in der Bank, die erinnern sich daran, dass da eine Person kam mit der Kreditkarte und einer Vollmacht für dieses Konto. Und auch sie beschreiben eine attraktive blonde Frau, die mit einem British-English-Akzent eben sprach und Geld abgehoben hat für ihre kranke Freundin, die es nicht selber zur Bank schafft. Was natürlich auch ein bisschen einen etwas bösen Anstrich hat, wenn man davon ausgeht, dass sie dann zu dem Zeitpunkt schon nackt im Moor lag, also tot im Moor lag.
Ja, total. Brauchte sie dafür irgendwie eine Einwilligung oder konnte sie das Geld einfach so abheben?
Nee, sie hatte eine Einwilligung, habe ich gesagt. Also sie hatte die Kreditkarte dabei und eben so eine schriftliche Einverständniserklärung, dass sie eben das Geld holt.
Mhm.
Die Polizei hat also keinen Anhaltspunkt. Man überprüft natürlich IBM, aber wie du dir denken kannst, gibt es dort keine Alice, die vor kurzem aus London nach Fort Lauderdale gekommen ist.
Ja.
Das ist so ein bisschen übrigens das, woran ich eingangs meinte, ich muss an einen anderen Fall denken. Das erinnert mich alles so krass an Okie Kite. Das ist so, ich finde die Parallelen sind so, so krass.
Ja, total, stimmt. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall spürbar, ja.
Kurz darauf wird der Volkswagen von Beverly gefunden vor einem Motel in Miami in der Nähe des Flughafens. Und man kann Fingerabdrücke nehmen und man findet schwarze Haare, die aber allerdings zu einer Perücke gehören. Also totes Haar, das keine DNA-Spur bietet, sondern offensichtlich zu einer Verkleidung gehört.
Ja.
Aufgrund dessen befragt man nun die angrenzenden Geschäfte, Läden, Reisebüros, Autovermietungen in der Nähe vom Flughafen von Miami. Und man stößt auf ein Reisebüro und die erinnern sich an einen Mann, der seltsamerweise als Frau verkleidet in diesen Laden kam, also der eine sogenannte Kleopatra-Perücke trug, also so eine ganz auffallende schwarze Mähne und sich offensichtlich Mühe gab, sich als Frau zu verkleiden, aber nach Meinung von allen Angestellten ganz klar ein verkleideter Mann war. Das ist dieses dritte Bild, was ich dir geschickt habe.
Ja, das sieht man dem Bild aber auch an. Also ich finde, es sind recht harte Gesichtszüge und wenn man jetzt einmal weiß, dass das ein Mann sein soll, dann finde ich, erkennt man das auch. Es hätte auch so eine verbissene, so ein verbissener Blick ist es, ne? So ein bisschen leicht verbittert. Hätte auch eine verbitterte Frau dementsprechend sein können. Aber wie gesagt, so wirkt es gleich männlich, wenn man das einmal weiß.
Die Leute im Reisebüro erinnern sich deswegen so gut an die Person, weil eben, wie gesagt, für sie alle offensichtlich war, dass es ein Mann ist, der sich als Frau verkleidet. Und er hatte den Ausweis von Beverly McGowan dabei, als die er sich ja offensichtlich so verkleiden wollte, also diese schwarzen Haare und auch die Brille, das gleiche Modell, das sie getragen hat. Allerdings wollte die Person als Sam angeredet werden und das alles fanden die Angestellten in diesem Reisebüro super komisch, aber auch diese Person sprach mit einem britischen Akzent, das ist ihnen allen auch im Gedächtnis geblieben.
Okay.
Sie hat den Leuten im Reisebüro erzählt, dass sie am 22. Juli mit einem Flug der British Airways nach London Heathrow fliegen wird und dass sie dann dort in Heathrow einen Leihwagen braucht, um sich in London bewegen zu können. Also hat so eine Story erzählt von wegen geschäftlich in England und da muss dann ein Leihwagen stehen und die buchen eben diesen Leihwagen für sie unter dem Namen Beverly McGowan,
ja,
deren Kreditkarte, Ausweis und auch Führerschein Sam benutzt. Also auch eine sehr skurrile Situation und ich kann mir vorstellen, heutzutage würde man da vielleicht ein bisschen genauer nachfragen, wenn da jemand kommt, der offensichtlich ein verkleideter Mann ist, der den Ausweis einer Frau mit sich führt, der und dann aber mit einem anderen Namen angeredet werden möchte, also alles irgendwie nicht so richtig passt, das ist, ja.
Also ich hoffe es zumindest, dass dann heutzutage oder überhaupt eigentlich auch schon vor ja, 25 Jahren ungefähr, sollte man doch stutzig werden, wenn sowas passiert. Ich würde es mir zumindest erhoffen, falls mal irgendjemand mit meinen Daten als Frau verkleidet irgendwie zur Bank gehen würde oder so.
Ja, du würdest eine hinreißende Frau abgeben, das kann ich dir jetzt schon sagen.
Ach, merci, 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 du aber auch.
Das bezweifle ich. Naja, wie auch immer, offensichtlich ist Sam tatsächlich am 23. Juli in Heathrow angekommen, denn dort wird dann unter Beverlys Namen dieser Leihwagen abgeholt.
Ja.
Und da hat Sam riesiges Glück, denn Beverly McGowans Familie hat inzwischen ihre Kreditkarte sperren lassen und auch die Information rausgeben lassen, dass quasi ihre Papiere gesperrt sein sollen, also dass die gestohlen worden sind.
Mhm.
Diese Person kann sich allerdings bei der Autovermietung irgendwie rausreden. Die geben ihm das Auto, er bezahlt bar und er fährt quasi davon und wird erstmal nicht mehr gesehen. Also obwohl die quasi wussten, die Kreditkarte ist gesperrt und irgendwas stimmt mit diesen Papieren nicht, lassen die die Person auf jeden Fall gehen.
Ja.
Durch diesen fehlgeschlagenen Versuch der Geldabhebung mit ihrer Kreditkarte, also mit Beverly McGowans Kreditkarte in London, werden nun die US-Behörden informiert und die wenden sich erneut dann an die Behörden in England, um eben zusammenzuarbeiten und die Mörder von Beverly McGowan zu finden.
Ja.
Die englische Polizei befragt die Leute in Heathrow am Flughafen bei dieser Autovermietung und die können denen sagen, was für ein Auto gemietet wurde. Die finden dieses Auto auch, abgestellt auf einem öffentlichen Parkplatz, aber komplett gereinigt. Also da ist keine Spur mehr zu finden. Die Behörden gehen jetzt also dazu über, die Passagierliste des Fluges zu überprüfen. Die wollen jetzt rausfinden, ja, wer kann das gewesen sein. Natürlich ist da kein Sam in der Passagierliste und auch keine Beverly McGowan. Und man versucht jetzt mit dem Bordpersonal zu sprechen, um irgendwie rauszufinden, wer auf diese Beschreibung passt, die rausgegeben wurde, und die verschiedenen Passagiere zu überprüfen. Ja, also die sollen jetzt die Passagierdaten rausgeben und man will diese verschiedenen Passagiere überprüfen.
Ja, verstehe ich.
Das Problem ist, dass viele dieser Menschen aus unterschiedlichen Ländern kamen und es dann einfach riesige Probleme gab aufgrund der verschiedenen Jurisdiktionen in den verschiedenen Ländern und Zusammenarbeit mit verschiedenen Polizeibehörden. Und so dauert es 6 Jahre, bis 1996, bis die englischen Behörden tatsächlich alle Passagiere ermitteln und überprüfen konnten. Also auch extrem krass.
Ja, auf jeden Fall.
Und sie können jetzt quasi eingrenzen, dass wer auch immer Sam ist, offensichtlich unter dem Namen Sylvia Ann Hodgkinson geflogen ist. Sylvia Ann Hodgkinson ist eine englische Staatsbürgerin, die zum Zeitpunkt, an dem der Flug stattgefunden hat, bereits verstorben war. Also darum ist sicher, dass das offensichtlich jemand war, der sich ihre Identität angenommen hat.
Mhm.
Und wie gesagt, das passt dann auch so, das Bordpersonal sagt auch aus, dass ihnen diese Person im Kopf geblieben ist, englischer Akzent, diese Beschreibung, offensichtlich eher ein Mann und ja, mehr hat die Polizei wiederum nicht. Wie gesagt, es sind 6 Jahre vergangen. Man hat jetzt diesen Namen, der aber auch wieder ins Nichts führt, weil man halt einfach nur weiß, dass die Person bereits verstorben ist.
Ja.
Allerdings kommt so ein bisschen Kommissar Zufall zu Hilfe. Wir müssen jetzt nochmal zurückgehen ins Jahr 1991. Da wird eine Frau mit englischem Akzent in dem nördlichen Miami quasi in Gewahrsam bei der Polizei genommen, weil sie extrem rücksichtslos Auto gefahren ist. Also sie war, glaube ich, auch angetrunken, hat so einfach sich sehr, sehr auffällig im Straßenverkehr verhalten.
Mhm.
Als die Officer ihre Identität überprüfen wollen, weist sie sich erst als Sylvia Ann Hodgkinson aus, also die Dame, die bereits tot ist und im Flug nach London gesessen hat. Allerdings rudert sie dann so zurück und sagt, ach Quatsch, da habe ich den Ausweis verbaselt, der ist gar nicht von mir, der ist von einer Freundin. Hier ist mein richtiger Ausweis und sie identifiziert sich dann als Charlotte Cohen.
Ja.
Und die Polizei findet auch einen Ausweis auf den Namen Elaine Parent bei ihr und zwei kleine Hunde, die mit ihr in diesem Auto sitzen.
Sie hat also drei verschiedene Ausweise bei sich und gibt sich erstmal Sylvie Ann Hodgkinson war das aus. Ja, interessant, auf jeden Fall. Was ist dann passiert? Was haben die gemacht?
Sie wird dann unter dem Namen Charlotte Cohen, also den Namen, den sie angegeben hat, quasi registriert im Miami County Jail und wird am nächsten Tag wieder entlassen, weil jemand quasi die Kaution für sie bezahlt hat. Also sie ist dann quasi auf Kaution frei, bis der Prozess beginnt für ihr Verkehrsdelikt. Ja? Das läuft ja in Amerika so, wenn du so ein kleines Vergehen hast, kannst du gegen Kaution rausgelassen werden. Dafür gibt es dann beispielsweise auch so Kautionsbürgen. Wenn du dir das selber das nicht leisten kannst, dann kannst du dir das von Leuten leihen, deren Geschäftsmodell nichts anderes ist, als eben Kautionen zu verleihen. Und dann bist du quasi auf freiem Fuß, bis du dann vor Gericht erscheinen musst, um dich zu rechtfertigen für diese kleine Straftat, die du begangen hast.
Man hat es ja schon oft in irgendwelchen Serien und Filmen gesehen. Aber ganz kurz, ich muss da trotzdem noch einhaken, dass sie aber jetzt so viele Ausweise mit sich geschleppt hat, das war jetzt irgendwie kein Grund für die Polizei, noch weiter nachzuforschen? Oder ging es hier wirklich nur um dieses Verkehrsdelikt?
Es ging jetzt erstmal nur um dieses Verkehrsdelikt und warum auch immer kommt das der Polizei nicht komisch vor, dass sie da noch zwei weitere Ausweise bei sich trägt mit anderen Identitäten. Also auch da würde ich hoffen, in anderem Kontext, dass die Behörden dann sagen würden, irgendwas stimmt hier nicht, wir lassen die vielleicht mal nicht auf Bewährung raus, diese Person.
Ja, sollte man meinen, ja.
Aber Charlotte Cohen kann am Tag nach ihrer Verhaftung wieder das Miami County Jail verlassen. Und als dann tatsächlich ihr Verfahren stattfindet und sie sich für ihre Verkehrsdelikte rechtfertigen soll, erleben alle eine Überraschung. Der Richter ruft ihren Namen auf und es steht eine komplett andere Frau auf als die, die damals verhaftet wurde. Und die ist komplett perplex, denn sie kann sich nicht erklären, warum sie eine Vorladung vor Gericht bekommen hat. Also sie ist quasi nur erschienen, um zu klären, warum sie vorgeladen wurde. Und auch die Polizisten, die damals bei der Verhaftung bei waren, erkennen diese andere Frau jetzt nicht. Also es ist eine komplett andere Frau, die sich aber als Charlotte Cohen ausweisen kann.
Krass. Ja.
Und die ist
Identitätsdiebstahl nennt man sowas.
Genau. Diese Charlotte Cohen ist offensichtlich US-Amerikanerin, also keine Engländerin und sieht auch physisch vollkommen anders aus als die, die damals verhaftet wurde.
Ja.
Der Richter zieht sich mit ihr in sein Richterzimmer zurück, mit dem Staatsanwalt und mit anderen Leuten und man möchte jetzt wissen, was ist hier los, was ist passiert, wie kann es sein, dass jemand anderes mit ihrer Identität unterwegs ist. Und ja. Charlotte Cohen erinnert sich an eine Begebenheit 10 Jahre zuvor. Da hat sie in einer Bar in Orlando, Florida, eine sehr elegante Frau kennengelernt, die mit einem britischen Akzent gesprochen hat. Eine sehr einnehmende Erscheinung und die sich als Anne Tremont vorgestellt hat und mit ihr halt einfach den ganzen Abend so spontan verbracht hat. Gut ins Gespräch gekommen, sehr interessante Person, man hat sich den ganzen Abend unterhalten. Das wurde dann unterbrochen, weil ein junger Mann dazu kam, der sich als Bruder der Engländerin ausgab und sagte, dass die beiden noch weiter müssen, aber sie sollten doch Nummern austauschen, wenn sie sich so gut verstehen, dann könnte man sich ja wiedersehen. Die beiden Frauen, Charlotte Cohen und Anne Tremont, haben sich daraufhin dann immer wieder auch mal getroffen und Anne hat dann ihrer neuen Freundin von ihrem Interesse in Numerologie erzählt und ihre persönlichen Daten halt erfragt, aber Charlotte Cohen wollte die nicht rausgeben, also die war da so ein bisschen vorsichtig. Die fand das alles ein bisschen weird und die wollte diesen Hokuspokus nicht hören. Eines Tages stand dann ihre neue Freundin Anne bei ihr nachts vor der Tür und war komplett aufgelöst in Tränen. Und Charlotte Cohen hat sie gefragt, was los ist. Anne Tremont stand vor ihr als Mann verkleidet, mit falschem Bart, mit Trenchcoat, mit Sonnenbrille. Und sie erzählt ihr, dass ihr Bruder sie aufgrund von Erbstreitigkeiten in eine Irrenanstalt quasi eingeliefert hat und sie als erbunwürdig erklären möchte und dass sie flüchten muss und eine neue Identität braucht. Und sie möchte die Sozialversicherungsnummer und die Geburtsurkunde von Charlotte Cohen haben, um mit dieser Identität neu anfangen zu können. Und Charlotte Cohen willigt dann irgendwann ein. Sie will ihrer Freundin ermöglichen, einen Neustart zu haben, weg von ihrem tyrannischen Bruder. Und die vermeintliche Engländerin verschwindet quasi für immer aus ihrem Leben. Und so hat sie offensichtlich diese Identität 10 Jahre zuvor erlangt und dann eben benutzt, als sie verhaftet wurde, wegen dieser Fahrerfluchtgeschichte.
Ja, krass, krasse Geschichte. Selten dämlich, ehrlich gesagt, das mitzumachen, weil ich finde, so die eigenen Daten rauszugeben, damit man jemandem einen Neuanfang ermöglicht, das führt auch eine Spur zu weit, würde ich sagen, bei aller Nächstenliebe.
Ja, voll. Das ist extrem, extrem krass. Ich meine, ja, sie, ich weiß nicht, diese Person muss unglaublich überzeugend und manipulativ gewesen sein. Ich glaube, Charlotte Cohen war sicherlich keine dumme und naive Person, so wie ich das in verschiedenen Quellen nachlesen konnte. Ich glaube, die wurde einfach so krass von einer Meisterin der Manipulation wirklich manipuliert, um ihr zu glauben, und hat dann halt etwas getan, was sie unter normalen Umständen niemals getan hätte.
Ja, das war sie offensichtlich, eine Meisterin der Manipulation. Also ganz offensichtlich hatte sie dort ein ganz spezielles Nischentalent.
Die Polizei findet jedenfalls heraus, dass auch der Name Anne Tremont in eine Sackgasse führt. Auch dies ist eine gestohlene Identität.
Krass.
Ich kann jetzt im Vorfeld sagen, das ist so ein Nebenaspekt, bevor ich es vergesse, die Person, über die wir nachher sprechen werden, hat mindestens 20 verschiedene Identitäten, die man ihr nachweisen konnte. Und alle diese Menschen, deren Identitäten sie genommen hat, sind tot. Charlotte Cohen ist die einzige Person offensichtlich, die diesen Identitätsdiebstahl überlebt hat. Also alle anderen, deren Identitäten sie angenommen hat, hat sie offensichtlich auch ermordet. Mhm. Also eben auch diese Sylvia Ann Hodgkinson, diese Dame aus England, unter deren Namen sie unter anderem auch aktiv war. Die Polizei erinnert sich jetzt, dass bei dieser Verhaftung in Miami diese vermeintliche Charlotte Cohen mehrere andere Ausweise bei sich hatte. Sylvia Hodgkinson überprüft man, da stößt man auf eine Sackgasse, also da findet man heraus, dass das eine tote Britin ist. Aber auch interessant, dass der Name dann trotzdem einige Jahre später, als sie damit geflogen ist, noch quasi, ja, noch okay war, in Anführungsstrichen. Also, dass sie damit noch reisen konnte, ne?
Ja, finde ich nämlich auch. Voll.
Und der dritte Name, der dritte Ausweis, den sie damals dabei hatte, ging auf den Namen Elaine Parent. Sie forschen jetzt nach und finden raus, dass Elaine Parent eine US-Amerikanerin ist, die in der Bronx geboren wurde und sich nach einem fehlgeschlagenen Juwelendiebstahl abgesetzt hat. Also, offensichtlich immer schon kriminell war und nach einem Juwelenraub, der auch mit Mitgliedern der Mafia zusammen begangen werden sollte, ist sie abgetaucht und hat sich offensichtlich nach London abgesetzt, wo sie einige Zeit untergetaucht ist, sich den britischen Akzent angeeignet hat und eine Obdachlose quasi unter ihre Fittiche genommen hat, eine Frau, die so ein bisschen durch das Netz des Systems gefallen ist, so die ein sehr, sehr schwieriges Leben hatte. Eben jene Sylvia Ann Hodgkinson, und Elaine Parent hat die so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen, so nach dem Motto, ich helfe dir wieder auf den rechten Weg, aber hat das offensichtlich nur getan, um auch sie umzubringen und ihre Identität zu stehlen.
Ja.
Verschiedene Fernsehsendungen berichten jetzt über die Dame, die man die Chamäleon-Killerin mittlerweile nennt, weil sie eben immer wieder sich so anpasst und auch die Identitäten ihrer Opfer übernimmt. Und sie verhöhnt die Polizei, sie schickt denen eine selbstgemalte Postkarte, die sie selbst zeigt, wie sie aus einem Swimmingpool steigt.
Naja, das ist das Bild, ja.
Ja, und auf die Rückseite schreibt sie, dass die Polizei sie niemals erwischen wird, und unterzeichnet auch mit herzlichst eure Chamäleon-Killerin. Die Polizei kann also jetzt, wie gesagt, einfach nur so dieser Spur folgen und findet raus, dass ja mindestens 20 verschiedene Identitäten von ihr benutzt wurden, alles Menschen, die dann auch verschwunden oder verstorben sind, und dass sie es immer wieder geschafft hat, mit deren Identitäten dann auch deren Besitztümer zu verkaufen, deren Lebensversicherungen an sich zu nehmen und offensichtlich ein sehr luxuriöses Leben führt. Also die Spur dieser gestohlenen Identitäten führt durch Michelin-Sternen-Restaurants, durch Fünf-Sterne-Hotels, durch Designer-Kaufhäuser. Also die Person lebt offensichtlich sehr gut von dem, was sie tut.
Wahnsinn.
Sie finden also auch raus oder sie können so ein bisschen rekapitulieren, so die Leute, die sich an sie erinnern können, beschreiben alle, dass da einfach eine unglaublich charismatische Person hintersteckt, die einfach jeden so super schnell in ihren Bann gezogen hat. Allerdings kommen sie ihr einfach niemals näher, ne? Also sie finden einfach keinen so richtigen Ansatzpunkt. Sie wissen auch nicht, unter welcher Identität sie jetzt gerade
agiert.
Ja. Das ist natürlich, glaube ich, super frustrierend. Also ich stelle mir das super, super krass vor, wenn du irgendwie nicht weißt, wo du anfangen sollst.
Total. Also das ist ja auch eine Dunkelziffer an Identitäten, die sie da hat. Also die Polizei konnte zu dem Zeitpunkt ja die genaue Zahl auch gar nicht wissen. Das ist ja so das Ding. Sie hätte ja irgendwelche anderen Identitäten auch noch haben können, die einfach noch bis dato total unbekannt waren.
Ja, genau.
Weiß man, was es mit ihrem Bruder auf sich hatte? Also kommt das jetzt noch?
Nee, das wird man leider nicht erfahren. Das bleibt leider ungeklärt.
Ist ja schon eine irgendwie seltsame Randgeschichte, diese Sache mit dem Flugzeug eben. Dass des Herrn, der sich da verkleidet hat als Dame und auch eine dieser Identitäten der verstorbenen Damen an sich genommen hat.
Ja, ich glaube so ein bisschen, dass das vielleicht, ich glaube nicht, dass es ihr Bruder war. Ich glaube, dass das eine Person ist, die mit ihr zusammen vielleicht als Paar, vielleicht auch einfach wirklich nur als Geschäftspaar in Anführungsstrichen gereist ist und vielleicht auf eine ganz ähnliche Weise wie sie gelebt hat. Jemand, der vielleicht auch Identitäten gestohlen hat von Männern und vielleicht einfach nicht entdeckt wurde. Also
es war gewiss auch die Person, die die Kaution hinterlegt hat. Also das war vorhin auch direkt mein erster Gedanke.
Ja, safe, denke ich nämlich auch. Und was ich denken musste, aber das ist natürlich jetzt super der True Crime Aluhut, als ich dieses Sam-Bild gesehen habe, also dieses gemalte Bild des verkleideten Mannes, da musste ich direkt wieder an den Fall Oki Kite und an das Bild von Robert Cooper denken.
Ja, stimmt. Total ähnliche Gesichtszüge, richtig.
Ja, und ich hab so für mich persönlich gesponnen, das wird natürlich nicht so sein, aber ich würde es total crazy finden, dass dieser Typ genau wie seine Partnerin Elaine Parent einfach durch die Gegend reist als Chamäleon und unerkannt irgendwie immer wieder in verschiedene Rollen schlüpft und dann irgendwann halt Oki Kite auf dem Gewissen hatte. Aber das, natürlich wird es nicht so sein, aber es ist, finde ich, eine super spannende Theorie.
Ja, ist krass. Also ich öffne mal gerade nochmal das Bild. Wir haben ja vor kurzem die Folge Untermieter, Folge 23 von uns bei YouTube veröffentlicht. An dieser Stelle, kurze Werbung, folgt uns gerne auch bei YouTube. Und die Gesichtszüge sind doch wirklich ähnlich. Es ist krass, du hast vollkommen recht.
Ja, das war so mein erster Gedanke. Und ich dachte so, Alter, okay, natürlich will ich das. Ne? Ich will natürlich solche Mysterien. Ich will, dass es solche Zusammenhänge gibt. Aber ich habe dieses Bild gesehen und dachte, yo, das ist so krass ähnlich. Und halt auch einfach dieser komplette Modus operandi. Alles, was wir so wissen von diesem Fall, ist auch wieder so gleich.
Ey, das sind so krass ähnliche Gesichtszüge. Das ist so ein, wie soll man sagen, sehr schmales, spitzes Gesicht mit so einer spitzen Nase. Und auch das Kinn hat so ein leichtes, ach, wie heißt das denn nochmal, wenn es so schweinemäßig gespalten ist, da gibt es auch ein Fachwort für, ne? Aber auch die Augenpartie ist total ähnlich.
Ja.
Ja. Wahnsinn. Ja, okay, also ich gehe da vollkommen mit. Das würde ich auch gerne so haben.
Ja, aber zurück zu Elaine Parent. Man ermittelt dann nochmal in den Hinterlassenschaften von Beverly McGowan und man findet den Notizblock, auf dem sie ihre Abschiedsbriefe geschrieben hat. Man ist sich absolut sicher, dass sie die auch selber geschrieben hat, dass sie wahrscheinlich gezwungen wurde, die zu schreiben. Und mit einem speziellen Verfahren kann man sehen, dass auf diesem Zettel, auf diesen Abschiedsbriefen, noch andere Buchstaben durchgedrückt waren. Also jemand hatte offensichtlich auf dem Bogen darüber was geschrieben in einer anderen Handschrift, hat das dann verschickt oder abgerissen. Und dann hat Beverly ihren Abschiedsbrief geschrieben, sodass auf diesen Abschiedsbriefen quasi noch ein weiterer Brief sichtbar gemacht werden kann.
Ja.
Und der geht an
auch
eine.
Interessant.
Ja, super interessant. Habe ich so auch noch nie gehört. Und das ist ein Brief an eine englische Geschäftsfrau, die in Amerika lebt. Und die besucht man jetzt und die hat offensichtlich eine Beziehung geführt mit Elaine Parent. In diesem Brief, den man sicherstellen konnte, regt sich Elaine halt darüber auf, dass diese Frau sie verlassen hat und sie kündigt Rache an Und unter anderem hat sie ihr offensichtlich ihre zwei kleinen Hunde gestohlen. Das waren die, die damals mit ihr in dem Auto saßen, als sie unter der Identität Charlotte Cohen verhaftet wurde. Und diese Frau will eigentlich nur noch in Ruhe gelassen werden mit dieser ganzen Elaine-Parent-Geschichte, weiß aber so grob, wo sie sich aufhält. Und der Fall wird zeitgleich auch in der amerikanischen Version von Aktenzeichen XY besprochen. Und auch da gibt es dann einen anonymen Hinweis. Und diese beiden Zeugenaussagen gemeinsam bringen die Polizei jetzt also quasi auf ihre Spur und auf ihren gegenwärtigen Wohnort.
Ach, okay.
Ja. Allerdings endet die Geschichte da relativ abrupt. Die Polizei steht nun an diesem 6. April 2002 vor der Tür ihres Apartments in Panama City in Florida, wo Elaine Parent tatsächlich lebt. Sie ist jetzt knapp 60 und dieses letzte Foto, was ich dir geschickt habe, zeigt sie kurz vor diesem Moment.
Ja.
Ich finde, da sieht man auch, also man kann sich da so ein bisschen vorstellen, auch dass das so eine etwas exzentrische Person ist, ne? Also so, ich meine, du musst überlegen, sie ist so knapp 60 auf diesem Bild, ne? Und das ist schon auch jemand, der so eine gewisse, trotzdem so eine jugendlich frische Ausstrahlung hat. Man sieht auch so aufgrund des Bisschens, was man sieht, dass das jemand ist, der einen gewissen Stil auch pflegt. Und ich finde, selbst auf diesem nicht besonders qualitativ hochwertigen Bild hat sie eine gewisse Ausstrahlung.
Ja, also sie guckt so leicht über die rechte Schulter, hat so Daumen und Zeigefinger am Kinn, als ob sie gerade ein bisschen grübeln würde, hat so einen typischen 90er-Jahre Damen-Kurzhaarschnitt und einen roten Lippenstift. Man sieht, dass sie ein Hemd vermutlich trägt, ein gestreiftes Hemd und darüber so eine Wolljacke oder so, was ja auch durchaus so ein, sagen wir mal, so ein leichter schicker Look ist und von einem gewissen Stil spricht, von einer gewissen, ich sag jetzt mal, Klassenzugehörigkeit. Und als du eben sagtest, ja, Alice arbeite bei IBM und so und ich das Bild gesehen habe, war mir eigentlich klar, dass sie das sein muss.
Ja, die Polizei
Sie wirkt auch
klingelt.
nicht, sie wirkt auch keines, überhaupt nicht wie 60 auf dem Bild, muss ich noch dazu sagen. Also ich hätte sie eher auf, boah, Ende 40 oder sowas geschätzt.
Ja, das war auch mein Eindruck, als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe. Da hättest du mich jetzt spontan gefragt, hätte ich gesagt, das ist eine Frau, die ist so maximal 50.
Ja, genau.
Die Polizei klingelt nun also an der Tür des Apartments, zu dem man sie geführt hat, und eine Dame öffnet in einem seidenen Nachthemd, und als sie darum gebeten wird, sich auszuweisen, reicht sie einen Ausweis, der sie als Angehörige des US-Militärs ausweist und der auf den Namen Darlene Thompson läuft. Die Polizisten bitten sie, sich doch trotzdem anzuziehen, auch wenn sie nicht die Dame ist, die gesucht wird, sondern Darlene Thompson, und sie
Ja.
trotzdem kurz zu begleiten, um irgendwie ein paar Fragen zu beantworten, weil sie einfach klären möchten, warum sie zu dieser Adresse geführt wurden, wenn dort gar nicht die Frau wohnt, hinter der sie her sind. Darlene willigt ein und sagt, dass sie sich kurz ins Schlafzimmer zurückziehen muss, um sich umzuziehen. Und einer der Polizisten sieht sich diese Militär-ID-Karte etwas genauer an. Der war selber lange bei der Armee und er bemerkt jetzt, dass die offensichtlich sehr, sehr hochwertig gefälscht ist, also dass da irgendwelche Kleinigkeiten nicht stimmen mit einer richtigen Militär-ID. Und ihm ist jetzt also klar, dass sie möglicherweise doch die richtige Person gefunden haben, also doch Elaine Parent.
Aber sie ist aus dem Fenster abgehauen.
Nein. Bevor sie in ihrem Schlafzimmer ergreifen können, hören sie einen Schuss und Elaine Parent hat ihrem Leben selber ein Ende gesetzt.
Oh.
Sich mit einer 357er Magnum, also einer extrem durchschlagskräftigen Handfeuerwaffe, selber ins Herz geschossen. Also ein letztes Mal quasi den Verfolgern entwischt, diesmal nicht durch das Annehmen einer neuen Identität, diesmal durch das Nehmen des eigenen Lebens.
Interessant, ganz kurz interessant, dass du es jetzt gerade ansprichst und du vorhin über Parallelen gesprochen hast. Ich musste kurzfristig auch an Jennifer Ferger denken, irgendwie nach wie vor einer meiner, ja, Lieblingsfälle. Ich finde das Wort Liebling also irgendwie auch also ein sehr interessanter Fall für mich. Und da hatten wir ja über die, so den Griff der Pistole gesprochen, wie der Daumen irgendwie sag mal schnell, so am Trigger. Umschlungen war und dass es eben eine komische Handhaltung war. Hier der Schuss ins Herz finde ich auch eine interessante und für mich jetzt irgendwie erstmal selten klingende Art der Selbsttötung mit Pistole.
Ja, für mich auch. Ich habe da jetzt auch keine statistischen Zahlen, aber ich gehe eigentlich auch davon aus, dass der Großteil der Leute, die sich mit einer Pistole selbst erschießen, sich entweder in die Schläfe, in den Mund oder unters Kinn schießen. Also ins Herz klingt für mich jetzt auch erstmal extrem selten, ja.
Aber deswegen halt dieses Großkaliber möglicherweise auch, weil ich mir vorstellen kann, dass du da einfach auch relativ schnell daneben schießen kannst. Mit so einem dicken Magnum ist es wahrscheinlich relativ klar, dass du das Herz triffst.
Genau, du musst da im Prinzip einfach nur grob die Brustregion treffen mit diesem Kaliber und dann ist es das auch so schon gewesen. Ich weiß nicht, natürlich der True Crime Aluhut in mir will natürlich, dass ihr Partner sie ermordet hat und sich dann verzogen hat aus der Situation, aber ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist. Ich glaube, sie hat wirklich Selbstmord begangen.
Ja, bestimmt, ja.
Polizei findet in diesem Apartment einen Haufen von Bühnenschminke, von Schminktutorials, also nicht jetzt so im Sinne von YouTube-Tutorials natürlich, aber im Sinne von verschiedenen Büchern, die Anleitung darüber geben, wie man überzeugend Schminke aufträgt. Sie finden falsche Bärte, Perücken, verschiedene Verkleidungen und auch verschiedene Ausweise auf verschiedene Identitäten. Und es wird ihnen
also auch männliche Identitäten offensichtlich, auch männliche. Wenn du sagst falsche Bärte, offensichtlich auch männliche Kleidung oder sowas.
Genau, also sie hat offensichtlich auch, das weiß man dann im Nachhinein, hat man das rekonstruiert, sie hat offensichtlich auch hin und wieder männliche Identitäten angenommen.
Ja.
Aber es ist ja trotzdem Fakt, dass sie auch mit einem Mann zusammen operiert hat, ne? Also Charlotte Cohen hat diesen Mann ja gesehen und dieser Mann ist ja auch als Sam in das Reisebüro gekommen. Es war ja beide Male definitiv nicht sie, ne? Also
ja, genau, ja.
Man weiß also zu 100%, dass es da noch einen Partner gab. Ob das jetzt jemand war, der nur selten mit ihr aktiv zusammengearbeitet hat oder ob das jemand war, der wirklich die ganze Zeit durchgezogen hat, das weiß man nicht. Die Polizei hat dann auch irgendwann aufgegeben, ihre Spur weiter zu verfolgen. Also man hat dann wirklich eine Zeit lang alle Jane Does, die man gefunden hat in verschiedenen Bereichen, also Jane Doe, John Doe, das sind ja die Platzhalternamen in Amerika für unidentifizierte Leichen.
Mhm.
Und man hat eine Zeit lang wirklich alle Jane Does gecheckt im Hinblick darauf, ob möglicherweise Elaine Parent deren Identität gestohlen hat. Und man hat, wie gesagt, auch einige gefunden. Also mindestens 20 Identitäten hatte sie nachweislich von Verstorbenen angenommen. Aber irgendwann hat man einfach aufgehört nachzuforschen, weil man einfach auch in diese Sackgasse gekommen ist, dass man herausgefunden hat, dass vermutlich allein schon Elaine Parent auch nicht ihr richtiger Name war. Und man konnte einfach nicht herausfinden, was dann davor war. Also das war so das die frühestmögliche Identität, die man von ihr gefunden hatte.
Gab es da schon sowas wie so eine Isotopenuntersuchung?
Nee.
Wäre natürlich spannend gewesen, ne? Um ihre wirkliche Herkunft herauszufinden.
Ja, auf jeden Fall. Also man ist sich sicher, dass sie jemand war, der Englisch-Muttersprachler war. Und man vermutet im Endeffekt, also diese Elaine Parent kam ja aus der Bronx. Und man glaubt, dass da auch ihre tatsächlichen Wurzeln lagen. Also, dass sie da vermutlich auch aus dem Großraum New York kam und dann einfach das so eine ihrer Erstidentitäten, vielleicht sogar die Erstidentität war, die sie angenommen hat.
Und jetzt hast du ja eben gesagt, dass es so viele Identitäten von verstorbenen Personen waren. Verstorben heißt ja teilweise auch umgebracht wahrscheinlich. Also man kann jetzt hier schon von einer Serienmörderin, Killerin ausgehen, oder?
Ja, also man kann das. Zum Großteil konnte man das dann nicht mehr richtig nachprüfen. Aber es ist ja schon sehr, sehr auffällig, dass da jemand irgendwie 20 Identitäten hat und alle 20 Menschen sind tot. Ne, das ist ja kein Zufall.
Ja, ja, klar.
Nee. Beispielsweise diese Sylvie Ann Hodgkinson, deren Identität sie sich da in England angenommen hat, das ist ja auch so ein klassisches Muster. Ne? Das ist, da wurde offensichtlich eine Person gesucht, die abseits der Gesellschaft stand, die irgendwie so durch das Netz gefallen ist, die obdachlos gelebt hat, Alkoholprobleme hatte und ergo, also unterm Strich, jemand, den niemand vermisst.
Mhm.
Was ist denn ein besseres Opfer, um eine Identität zu stehlen, als jemand, nach dem niemand mehr fragen wird? Ne? Also,
na ja, klar.
Und alles andere, das waren dann halt, also Charlotte Cohen, wie gesagt, ist die einzige Bekannte ihrer Identitäten, die nicht das Zeitliche gesegnet hat.
Hm.
Das muss für die auch krass sein. Ich meine, die ist dann da vor Gericht erschienen, wurde vorgeladen, ja. kann sich gar nicht erklären, was. Dann fällt ihr diese Geschichte von vor 10 Jahren ein, von ihrer vermeintlichen Freundin, die sich ihre Identität geliehen hat. Und dann erfährst du, ja, das ist eine unerkannte Serientäterin und du bist die Einzige, die noch lebt, die ihr eine Identität geliehen hat. Also wie muss diese Frau auch sich fühlen? Was muss das für ein Gefühl sein?
Das Ding ist, dass halt dieses Thema brandaktuell ist. Identitätsdiebstahl im Netz und Fake-Identitäten. Ich habe hier parallel nochmal ganz kurz nachgeschaut, weil ich da nämlich kürzlich so eine Mini-Doku bei YouTube gesehen habe. Und das müsste die vom Hessischen Rundfunk gewesen sein. Fake-Accounts und Identitätsdiebstahl in Social Media. Check das mal aus. Das ist total krass, weil da nämlich eine junge Dame erzählt, wie sie quasi eine Identitätsdiebin oder ein Identitätsdieb an ihre persönlichen Daten gelangt ist und dann über ihren Namen irgendwelche Wohnungen angeboten hat und sie dann irgendwann von einer dritten unbekannten Person halt irgendwelche Hassmails bekommen hat, so nach dem Motto, gib mir bitte endlich meine Kaution wieder, weil sie dann nämlich diese Identität, also diese kriminelle Person dahinter von der Dame wieder aufgegriffen hat, um dieses System weiter fortzuführen. Das, das ist total crazy und das ist halt brandaktuell. Ne? Das ist jetzt etwas, was irgendwie aktuell jetzt heute gerade hier irgendwo auf der Welt gerade passiert und wahrscheinlich auch nicht zu selten.
Ja, das ist total krass. In Amerika ist es ja so, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ob das immer noch so ist, aber ich habe das in einigen Fällen tatsächlich auch so gelesen. Da ist wirklich diese Sozialversicherungsnummer ist absolut entscheidend. Ja? Das ist wichtiger als deine Geburtsurkunde, als dein Ausweis. Wenn du die hast, kannst du quasi daraus eine komplette Identität erschaffen. Ne? Also du bekommst diese Nummer zugeteilt. Und wenn du irgendwie in Besitz dieser Nummer kommst, wenn du dich irgendwo neu anmeldest, wenn du irgendeinen Kredit aufnimmst, irgendwas kaufst, einen neuen Job suchst, du brauchst nur diese Nummer. Du musst nichts nachweisen. Du konntest das zumindest früher. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Es reicht einfach, wenn du diese Sozialversicherungsnummer hast.
Unglaublich.
Und das hat es natürlich super einfach gemacht für Leute, die untertauchen wollten, neue Identitäten anzunehmen. Und auch im Fall von Oki Kite war es ja so, dass die Sozialversicherungsnummer, die Robert Cooper angegeben hat, zu irgendeiner toten Frau auch gehörte.
Ja, Wahnsinn. Also wirklich, es ist manchmal wirklich krass und wie leicht es dann solchen kriminellen Geistern doch gemacht wird, so eine Lücke im System auszunutzen. Ich habe zum Beispiel auch nie verstanden, warum es auf Kreditkarten hinten diese Geheimnummer gibt, die drauf gedruckt ist. Und sobald du halt irgendwo online was bezahlen möchtest, gibst du dann so deine Zahlen da ein, Kreditkartennummer und diese, ich weiß gar nicht, wie die genannt wird, diese 3-4-stellige Nummer, die auf der Rückseite der Kreditkarte steht, die gibst du an und damit ist das sozusagen bestätigt und dann kann wer auch immer diese Kreditkarte dann gefunden hat oder geklaut hat oder was auch immer was gemacht hat, damit lustig einkaufen gehen. Ist doch totaler Nonsens.
Ich finde so, man muss natürlich auch auf verschiedene Dinge einfach Acht geben, wenn man einfach eine Kreditkarte beantragt, wenn man sowas hat, so offizielle Daten, Papiere, Nummern, ne? Aber es stimmt schon, dass viele Systeme, die wir so haben, es raffinierten Betrügern oder Menschen mit einer bestimmten kriminellen Energie doch sehr, sehr leicht machen, ihr Handwerk umzusetzen. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich fand diesen Fall so spannend, weil wir einfach so selten weibliche Serientäter haben und weil ich einfach diese Parallelen zu Oki Kite so krass fand. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, es ist gar nicht gesagt, dass es eine Serientäterin war. Es kann ja sein, dass sie einfach nur gezielt Identitäten von Toten genommen hat. Aber die Art und Weise, auch die Grausamkeit, wie Beverly McGowan ermordet worden ist, dass dann die Leiche so fachgerecht, also da wurden die Hände entfernt, der Kopf halb entfernt und die wurde irgendwo 100 Meilen weiter im Sumpf abgelegt. Das spricht ja auch schon für jemanden, der das auch schon nicht zum ersten Mal macht. Ne? Das ist keine erste Tat.
Natürlich, natürlich. Und auch die Art und Weise, wie der Kopf halb entfernt wurde, das muss man ja auch irgendwie handwerklich erstmal umgesetzt kriegen. Plus ja. Ist dann auch die Frage, was ist mit der anderen Hälfte passiert? So, ne? Also das ist ja super brutal. Also ich muss auch wirklich sagen, dass ich diesen Fall extrem spannend, gut und interessant finde. Der hat mich jetzt hier nochmal richtig mitgenommen.
Ja, und wie gesagt, auch wenn man das dann noch bedenkt, dass da auch das Tattoo rausgeschnitten wurde, also da auch so an so Kleinigkeiten gedacht. Ne? Gut, eins wurde übersehen, das war dann auch so einer der Kardinalfehler. Aber es bleibt ja auch festzuhalten, dass Elaine Parent oder wie auch immer sie hieß, ja generell eine relativ hohe kriminelle Energie hatte. Ne? Ich meine, quasi das erste Mal, dass sie auffällig wurde und dass sie dann anfing, ihre Chamäleonspur zu legen, war ja nach dem Abtauchen nach England nach einem schiefgelaufenen Juwelenraub. Also das war so oder so eine Person, die offensichtlich nicht vorhatte, mit ehrlicher Arbeit ihr Geld zu verdienen, sondern die das auf eine andere Art und Weise tun wollte.
Ja, genau. Offensichtlich. Ich frage mich auch, ob da irgendwie ein gewisses Krankheitsbild noch irgendwie vorhanden sein könnte oder eine gewisse Sucht oder sowas. Ich finde das schon krass. Es gibt ja auch diesen Film Catch Me If You Can, der auch auf wahrer Begebenheit beruht. Im Prinzip ja eigentlich auch ein Krimineller, der mit verschiedenen Identitäten es geschafft hat zu überleben und in verschiedene Rollen geschlüpft ist. Aber soweit ich mich daran erinnere, waren das jetzt irgendwie nie tote Menschen oder so, sondern einfach nur gefakte Identitäten.
Ja, genau.
Ja, das ist also auf jeden Fall hier total krass.
Also ich glaube schon, dass man, ich weiß nicht, ob da eine psychische Störung hintersteckt oder sowas, aber ich glaube schon, dass man sich irgendwie an dieser eigenen Cleverness berauschen kann. Also dass man irgendwie 20 Jahre, 30 Jahre den Behörden so entgehen kann und immer neue Identitäten findet. Und ich finde auch, das ist natürlich auch so ein Wort und so eine Diagnose, die heutzutage einfach sehr, sehr schnell rumgeworfen wird und die immer wieder verwendet wird für jeden Menschen, der sich ein bisschen eigensinnig verhält. Aber ich finde, aus dieser Tat mit dieser Postkarte spricht auch so eine krasse narzisstische Ader irgendwie, ne?
Ja,
Dass,
genau, voll, ja.
also ich glaube schon, dass wir da von jemandem sprechen, der zumindest sehr von sich überzeugt war, ne? Ob das jetzt irgendwie aufgrund von einem psychischen Störungsbild der Fall war, das vermag ich nicht zu sagen, aber die narzisstischen Züge, die springen einen da schon irgendwie an, finde ich.
Ja, und ich würde auf jeden Fall noch eine Empathielosigkeit bzw. Emotionslosigkeit diagnostizieren. Was hältst denn du davon, wenn wir mal die ZuhörerInnen mal mit auf die Reise nehmen, wie wir so die Folgen benennen, wie so die Namensgebung statt der Namensgebungsprozess stattfindet. Hättest du spontan, also wärst du damit einverstanden? Erste Frage, zweite, hättest du eine spontane Idee, wie wir die Folge nennen können?
Ja, also in diesem Fall bietet sich einfach der Name Chamäleon an, einfach weil sie sich selber ja auch das Chamäleon genannt hat und sie auch als die Chamäleon-Killerin dann letzten Endes gesucht wurde von den amerikanischen Behörden. Also das ist in dem Fall absolut ausschlaggebend und so ein zentrales Ding. Und der Name Chamäleon, der ist jetzt so explizit, dass wir den auch nicht für irgendeine andere Folge besser benutzen können, denke ich.
Ja, der passt super gut. Ich hätte jetzt auch an Identitäten ursprünglich gedacht, aber Chamäleon ist definitiv der Name. Sehe ich vollkommen genauso und das würde ich auch so machen. Magst du einmal ganz kurz, um hier ein bisschen Transparenz offen zu legen, erklären, warum wir im Rahmen unserer Naming Convention nicht Chamäleon Killerin schreiben können und wollen?
Ja, also bisher hat es sich einfach so eingebürgert, dass wir einfache Schlagworte finden möchten, die irgendwie zentrale Aspekte des Falles ganz gut beschreiben. Und bisher hat das ganz gut funktioniert. Ich hatte irgendwie die Angst, dass wir irgendwann dazu übergehen müssen, quasi, dass uns keine einzelnen beschreibenden Wörter einfallen, sondern dass wir wirklich dann, ja, Sachen wirklich erklären müssen oder irgendwelche Wortkombinationen nutzen müssen. Aber bisher hat es eigentlich immer ganz gut funktioniert und eigentlich auch immer relativ
Ja.
treffend, finde ich.
Ich finde auch. Also jetzt hier zum 74. Mal, die Statistik spricht für uns, würde ich sagen.
Ja, wie gesagt, in dem Fall lag es ja wirklich einfach ganz, ganz klar auf der Hand.
Ja.
Ich wüsste wirklich gerne, wie gesagt, das ist einfach so meine persönliche True Crime Verschwörung, dass ihr Partner Robert Cooper aus unserer Untermieterfolge ist. Die Wahrscheinlichkeit, wenn man die berechnen würde, die tendiert wahrscheinlich gegen null, aber irgendwie ist das so in meinem Kopf festgesetzt.
Das wäre total crazy. Wo war der Fall Robert Cooper nochmal oder Al-Kaid? Wo hat er nochmal gespielt? Auch in Florida?
Nee, in Colorado, also in
Ja, okay.
Zentralamerika. Aber das
Spielt
sind
gar
ja
keine
alles.
Rolle. Ne? Ist egal, ja. Stimmt. Die war ja auch irgendwie überregional aktiv, um es mal so zu sagen.
Ja, definitiv. Ja, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit tendiert gegen null, aber also es ist ja schon mal Wahnsinn, dass es Menschen gibt wie Elaine Parent, ne, die so komplett unter dem Radar leben und mit so einem Konglomerat an verschiedenen falschen Identitäten irgendwie durchs Leben gehen.
Total krass, ja.
Aber das wird ja nicht die einzige Person sein, die so ist.
Meinst du, dass sowas heutzutage noch möglich ist? Also wir haben ja den Bio-Personalausweis mit dem Fingerabdruck und so weiter und so fort. Alles ist digital, überall sind Überwachungskameras, speziell seit 9/11 2001, also quasi auch fast zum Ende ihrer Laufbahn, würde ich mal sagen. ist ja alles nochmal irgendwie sicherheitsmäßig komplett umgestellt worden. Glaubst du, dass sowas heutzutage noch funktioniert?
Ja, also dann natürlich ist der Aufwand ungleich höher, aber ich glaube schon, dass das noch möglich ist. Also, dass man auch so ein bisschen vielleicht wissen muss, wie man sich wo bewegt. Gutes Beispiel zum Beispiel war, als ich jetzt neulich im Urlaub war auf Paros. Der Flughafen auf Paros ist ein absoluter Witz. Die Sicherheitsvorkehrungen waren ein Witz. Da hätte man alles rausschmuggeln können, was man gewollt hätte, ja. Es ist ja nicht so, dass alles immer total lückenlos geil überwacht wird. Ich glaube, der Aufwand ist halt ein bisschen größer, aber es gibt auch immer irgendwelche Maßnahmen, die man ergreifen kann, um das auch wieder auszutricksen. Man kann hundertprozentig auch biometrische Ausweise fälschen, wenn man genug Geld investiert. Es gibt irgendwelche Spezialschminke, die es Gesichtserkennungssoftware unmöglich macht, dich zu erkennen. Also du kannst auch das wieder alles umgehen. Es ist einfach nur die Frage, wie groß ist deine kriminelle Energie und was bist du bereit und in der Lage zu investieren? Ne?
Naja, das stimmt. Wahrscheinlich ist es so ein bisschen moderner geworden. Man muss so ein bisschen mit der Technik gehen, sozusagen als Krimineller und mit den Medien umgehen können, um da halt die Lücken zu finden, wie jetzt eben gerade bei diesen Netzidentitätsdiebstahlstellen
Genau.
geschildert.
Ich glaube einfach, dass die, natürlich war das vor, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 Jahren leichter, aber ich glaube, es geht noch. Natürlich gibt es heute andere Stolpersteine als damals. Ich habe neulich einen Fall gelesen von einem Mafia-Killer, der hat sich abgesetzt in die Karibik, der hat seine Karriere quasi in Europa oder in den Vereinigten Staaten, ich weiß nicht genau, ich glaube, der war in Europa aktiv, beendet und hat sich mit seiner Frau in die Karibik abgesetzt und dem ist langweilig gewesen. So, der hat bisher sein Mafia-Leben geführt und jetzt sitzt er in der Karibik und er hat den Kontakt nach Europa abgebrochen, er hat seine sozialen Netzwerke auch abgeschaltet, um halt nicht verfolgbar zu sein. Der hat aber irgendwie Langeweile und der hat halt immer gerne gekocht, der war ein begeisterter Hobbykoch. Was macht dieser Mann? Der startet einen YouTube-Kanal, auf dem er italienische Küche zeigt, weil er halt Italiener ist und wie gesagt sehr guter Koch. Und weil er natürlich nicht erkannt werden möchte als gesuchter Killer, zeigt er nicht sein Gesicht dabei, sondern er zeigt quasi immer nur sich, wie er da so am Kochen ist. Man sieht immer nur den Oberkörper und halt die Arme, ne, wie er so Gemüse schneidet. Aber aufgrund von irgendwelchen sehr distinguierten Tätowierungen, die er hat, kann die Polizei ihn erkennen, identifizieren und verhaften. So. Also
Ach, krass.
Ja, das war ja vor kurzem, letztes Jahr. Die Stolpersteine werden halt immer krasser. Es gibt so viele Sachen, auf die du achten musst, ne?
Ja, genau. Ja, und man ist ja auch immer beobachteter, ne? Also man hat ja überall irgendwelche Kameras und wird überall aufgezeichnet. Es ist ja fast unmöglich, irgendwie am Alltagsgeschehen teilzunehmen, ohne dass man irgendwo einmal irgendwo gefilmt wird oder sowas.
Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Natürlich, genau, du wirst immer mehr gefilmt, aber wir haben ja auch einfach gelernt, unser Leben zu teilen und auch irgendwie so diese Gratifikation über die sozialen Netzwerke irgendwie zu suchen. Und das gehört für viele ja so unreflektiert irgendwie zum Alltag dazu, dass man das vielleicht dann auch in so einer Situation einfach macht und meint, man verwischt seine Spuren ganz gut, aber dann trotzdem erwischt wird, ne?
Ja, genau.
Also, lange
Tja.
Rede, kurzer Sinn. Ich bin, wie gesagt, absolut sicher, dass man auch heutzutage noch so leben kann, aber natürlich viel, viel schwerer und mit viel krasserem Aufwand.
Vielleicht weniger konsequent. Vielleicht ist es auch irgendwie oder weniger analog und mehr digital oder so. Keine Ahnung.
Ja.
Ist auf jeden Fall ein super spannender Fall gewesen. Hast du die Was-wäre-wenn-Abfrage gemacht?
Nein, weil ich jetzt einfach so spät von der Arbeit kam und mich darum kümmern wollte, dass wir den Fall aufnehmen und ich wusste nicht mehr, in welcher unserer letzten Folgen du die Szenarien vorgestellt hast und ich wollte dann,
Das müsste die vorletzte gewesen sein.
ist das nicht schon länger her?
Fabian, das geht so nicht.
Ja, das geht so nicht. Das müssen wir fürs nächste Mal wirklich besser machen, das stimmt.
Ich könnte jetzt noch irgendwie drei dazu ballern und dann haben wir neun, aber dann ist ja auch nicht so die Lösung, ne?
Du könntest auch einfach jetzt drei vorlesen, dass wir beim nächsten Mal eine Auswertung machen müssen, ohne irgendwie zu überlegen, in welcher Folge die das letzte Mal waren.
Nee, mache ich
Also
nicht.
soll ich jetzt wirklich raussuchen, wann es war und das dann posten,
Ja.
ja?
Warte mal, vielleicht kann ich dir helfen. Warte mal. Ich will mal ganz kurz in meine schlaue Liste gucken. Ich weiß nicht, ob die ein Datum speichert. Oh doch. Also möglicherweise haben wir am 15. Oktober die Folge aufgenommen.
Okay, dann
Check
werde
das
ich
mal ab,
rausfinden.
also welche
Ja, dann
Folge
werde
das sein
ich,
kann.
ja, finde ich raus, was es war. Und dann werden wir das machen, werden wir das benutzen quasi. 15. Oktober hast du gesagt.
Ja, das scheint mir hier der letzte Speicherstand zu sein.
Ja, das kann
Genau,
nicht sein,
ja.
weil dann wäre die, das wäre die Folge gewesen mit Amanda Knox und da haben wir ganz sicherlich keine Abfrage gemacht.
Blöd.
Ich find's raus. Ich find's raus.
Ich könnte sonst auch noch mal reinhören, also wenn du
Ja,
willst, wenn dir
ich
es, also
glaube,
damit du es halt eben nicht hörst, weißt
es war die 70, also Übernachtung oder 71 Eisberg. Ich glaube, eine von den beiden muss es gewesen sein.
du? Echt jetzt? So lange schon
Ja.
her?
Ja.
Okay, 71
Tendenz.
könnte vielleicht sein.
Ja. Probier das mal, überprüf das mal, sag mir Bescheid und dann machen wir fürs nächste Mal eine Abfrage. Kleiner versteckter Aufruf jetzt an die Leute, die uns zuhören und uns nicht bei Instagram folgen. Ich weiß, uns hören unglaublich viele Menschen zu, die uns nicht bei Instagram folgen. Helft uns da weiter zu wachsen. Wir möchten neue Gesichter in der Community sehen. Wir möchten die Community ausbauen, unsere kleine True Crime Family. Da könnt ihr mit uns in Kontakt treten, da könnt ihr an den Umfragen teilnehmen. Und ja, wie gesagt, ihr macht uns auch einfach ein gutes Gefühl, wenn unser kleiner Account da ein bisschen wächst.
Voll, ja.
Wenn ihr richtig, richtig mögt, was ihr hört, dann erzählt bitte euren True Crime verrückten Bekannten von uns, macht bitte Werbung für uns. Wir haben keine, weiß ich nicht, keine Rundfunkanstalt hinter uns. Wir haben keine Werbung geschaltet. Wir sind auf Mundpropaganda angewiesen. Teilt uns in euren Stories, gebt uns gute Bewertungen in der Podcast-App eurer Wahl und ja, macht einfach so ein bisschen Welle für uns, dass Leute auf uns aufmerksam werden. Und wenn ihr richtig geil findet, was ihr hört und euch denkt, ey, den Jungs gönne ich so ein kleines extra Taschengeld, dann könnt ihr uns auch einen Kaffee bei Kofi ausgeben. Darüber freuen wir uns natürlich auch extrem.
Absolut.
Irgendwas wollte ich noch sagen. Irgendwas hatte ich noch auf der Zunge zum Thema, zu diesem ganzen Themenkomplex Identitätsdiebstahl und Undercover und irgendwie so unter dem Radar leben, aber ich hab's wieder verbaselt. Ich weiß es nicht. Vielleicht fällt es mir irgendwie noch ein und wir bauen das beim nächsten Mal ein.
Ich leide mit dir auf jeden Fall. Ich hasse sowas auch, wenn man so einen
Ich
coolen
hasse
Gedanken
das.
nicht mehr hat. Ja, es ist übel.
Gleich, wenn die Aufnahme abgeschlossen ist und ich sitze auf dem Klo und putze mir die Zähne, dann fällt es mir wieder ein, tausendprozentig.
Du putzt dir auf dem Klo sitzend die Zähne, ja?
Ja, ich
Noch so ein
bin einfach.
Geheimnis, das ich von dir nicht wusste. Da lebt man jahrelang unter einem Dach, für alle von euch da draußen, die neu sind. Wir waren mal Mitwohner und kennen uns seit Ewigkeiten, aber dass du das kombinierst, das wusste ich nicht, Fabian.
Wir waren sogar auf den Tag genau 4 Jahre Mitbewohner.
Ja, das stimmt.
Ich bin einfach zeiteffektiv, deswegen kombiniere ich Toilettengang und Zähneputzen.
Du musst, die hohe Kunst des Lebens ist es, zum einen den Moment zu genießen und bei der Sache zu sein und dich darauf zu konzentrieren, was du wirklich machst. Und aber auch gerade hinsichtlich der Schnelligkeit der heutigen Zeit ein bisschen Abstand zu halten von diesen dauerhaften Multitasking-Angeboten und dich nur auf eine Sache konzentrieren, wäre mein Tipp an dich.
Also auf keinem anderen Ort der Welt fühle ich mich dermaßen entspannt und entschleunigt wie auf der Toilette. Da bin ich wirklich auch der absolute Multitasking-Meister. Da bin ich am Handy
Bevor wir
putzen.
Fabian, bevor wir jetzt hier eine gefährliche Grenze überschreiten und zu viele Informationen rausballern, erweise ich dir jetzt freundschaftliche Dienste und beende dich und unterbinde, dass du jetzt weitersprichst. Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, sich zu verabschieden.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Dann schlaf gut und
Du
ihr
auch.
alle, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.